Erzählt man jemals meine Geschichte, soll man sagen, ich ging meinen Weg mit Giganten. Menschen vergehen wie des Winters Weizen, doch diese Namen vergehen nie. Man soll sagen, ich lebte zu Zeiten Hektors. Man soll sagen, ich lebte zu Zeiten Achilles. Kennst du das?
Ja, aber das klingt klasse.
Nee, aber das klingt klasse.
Das ist das Gladiator.
Radieschen von unten. Der Podcast mit dem Tod. Mit Moderatorin Sissy Metzschke und Bestatter Jan Edler.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Radieschen von unten. Heute mit dem Thema, was bleibt, wenn wir gehen? Das ist aus Troja. Achilles hat das gesagt.
Cool, ja.
Weißt du das nicht mehr?
Nee.
Er hat sich auch mit seiner Mutter unterhalten und da hat er drüber gesprochen, dass er will, dass wenn er nicht mehr auf der Welt ist, sich die Menschen noch an seinen Namen erinnern und sein Name die Jahrhunderte überdauert. Das habe ich nie vergessen, obwohl ich diesen Film schon vor, keine Ahnung, 10 Jahren oder so mal geguckt habe.
Hammerhart.
Hammerhart. Sozusagen, spielt das für dich eine Rolle, was bleibt, wenn du mal gehst?
In gewisser Weise. Ich will zufriedene Menschen hinterlassen und auch gute Gedanken an mich durch meine Freunde, dass sich vielleicht noch ein bisschen über mich erzählt wird.
Ist ja eh verrückt. Eltern denken ja sowieso in erster Linie immer an ihre Kinder, ne? Dass die noch was haben, falls mit den Eltern mal was ist.
Mhm.
Also vielleicht nimmt es direkt eine große Portion Egoismus raus, wenn man Eltern wird. Kann das sein?
Ja und nein. Ich sag mal, Egoismus ist sicherlich vielleicht trotzdem noch dabei. Denn du willst ja, ich weiß nicht, das ist ja trotzdem immer Ausdruck deiner selbst, wenn du den Kindern was hinterlassen willst. Na, als ob deine Kinder das nicht von alleine gut haben könnten und als ob deine Kinder nicht alleine irgendwann auf eigenen Beinen stehen können.
Also meine Freundinnen reden jetzt ständig von irgendwelchen Eigentumswohnungen, weil sie sagen, dann hat das der Anton mal, dann hat das die Ida mal. Also die denken quasi gerade gar nicht so sehr daran, was sie jetzt gerade wollen, sondern denken immer schon für die Kinder mit. Hast du das nicht? Das würde mich ja überraschen. Du bist der selbstloseste Mensch, den ich kenne.
Gut, ja, das habe ich schon. Also ich habe für meine Kinder schon vorgesorgt. Das heißt sozusagen, wenn ich mal ableben sollte, dann ist das finanziell abgesichert. Ja, aber ansonsten, also ich würde meinen Kindern jetzt nicht irgendwo ein Haus vermachen, um denen jetzt so, die jetzt irgendwo an einen Ort binden zu wollen oder denen jetzt irgendeine Aufgabe zu geben, das Haus dann auch noch zu verkaufen, weil das ist ja dann auch noch schwierig. Oder halt eben diese Verantwortung, naja, jetzt muss ich das Haus ja bewohnen, weil das wurde mir hinterlassen.
Oh, das habe ich ein bisschen mit dem Haus meines Großvaters. Mhm. Das hat er sich immer gewünscht. Das ist das schönste Haus, was man sich vorstellen kann, wirklich. Am Wald, es ist riesengroß und er hat sich immer gewünscht, dass ich da mal irgendwann drin wohne. Und ich muss, auch wenn er nicht mehr auf der Welt ist, ihm diesen Wunsch irgendwann erfüllen. Ich muss dem nachkommen. Ich fühle da so eine richtige Verantwortung einfach.
Ja, vielleicht musst du einfach nur deinen eigenen Platz in dem Haus finden. Und wenn es auch nur für eine kurze Zeit ist, aber dann hast du vielleicht deinen eigenen Seelenfrieden damit gemacht.
Jan Edler, du als Bestatter, wenn du Menschen abholst, Verstorbene, kriegst du dann manchmal auch mit, was die so hinterlassen oder was es da für Gespräche gibt, wenn man mal so bei den materiellen Sachen bleibt?
Ja, auf jeden Fall. Also im Gespräch mit denen, wenn es um die Bestattungsmodalitäten selber geht, dann wird natürlich auch viel erzählt und viel gefragt, auch wie es aussieht, Erbschein beantragen, ob wir das für die machen. Nein, das müssen natürlich die Angehörigen selber machen. Und mir wurde auch schon eine Geschichte erzählt, dass eine Wohnung renoviert wurde und weil derjenige war schon im Pflegeheim gewesen, ist dann verstorben und da wurden ernsthaft unter den Dielen 100.000 DDR-Ostmark gefunden und derjenige hat immer gespart, hat sich nie was gegönnt, war immer vielleicht auch ein bisschen geizig gewesen. Naja, und dann hat er es irgendwann vergessen.
Das ist so verrückt, diese Generation unserer Großeltern. Was die für einen Umgang mit Kohle hatten, ne? Was die gespart haben. Meine Oma hatte so viele, also meine Oma hat sehr gerne geshoppt, aber hat es nicht gern getragen. Also die hatte in ihrem Schrank so viele hochwertige Kleidungsstücke, an denen der Kassenzettel noch dran hing. Einfach weil sie dachte, cool. Ja, haben, toll, aber nee, ist zu schade, um das jetzt anzuziehen draußen. Ne? Und auch wie die gespart haben. Mein Opa hat Geld irgendwie in Sofaritzen gesteckt und das da versteckt sozusagen. So wie der Herr aus der Geschichte, die 100.000 Ostmark unter den Dielen. Um mal bei der Story zu bleiben, was passiert mit der Kohle, weißt du das?
Ich glaube, die Zeit ist rum, dass man DDR-Mark umtauschen konnte.
Oh nein,
das
auch noch
heißt,
wertlos.
Nein. Das ist höchstwahrscheinlich wertlos. Möge mich jemand berichtigen. Ich glaube, es ist einfach nur noch Papier.
Wenn der Herr diese 100.000 Ostmark an seine Kinder oder Enkelkinder hätte weitergeben wollen, okay, vielleicht hat er auch vergessen, dass er die da vergraben hat, aber wie macht man das denn richtig? Also muss man zwangsläufig immer ein Testament schreiben oder gibt es auch sowas wie eine natürliche Erbfolge? Also erstmal kriegen es doch immer Kinder, oder?
Ja, es gibt natürlich...
Nee, Ehepartner.
Genau, Ehepartner. Also es gibt eine natürliche Erbfolge. Das ist natürlich in erster Hinsicht der Ehepartner und dann die Kinder und dann geht es weiter mit Erben zweiten, dritten Grades und so weiter. Man muss nicht unbedingt ein Testament machen, wenn es sozusagen keinen Ehepartner mehr gibt und vielleicht ein Kind gibt oder das irgendwo geklärt ist innerhalb der Familie. Beim Geld, da hört die Freundschaft auf und teilweise dann auch immer Familienbande. Also es ist es gibt in jeder Familie so eine Geschichte, denke ich, oder man hört von solchen Geschichten. Das Einfachste ist natürlich, ein Testament aufzusetzen. Das macht man einfach handschriftlich, da braucht man nicht zum Notar gehen. Und handschriftlich muss es sein, es müssen alle Namen drin sein, Geburtsdaten, es muss unterschrieben sein und dann hinterlegt man das.
Also warte mal kurz, wenn ich jetzt möchte, dass meine eine Freundin meine Büchersammlung bekommt und die andere mein Fahrrad und die dritte mein Geld, setze ich mich hin, nehme einen Zettel, schreibe mit dem Kugelschreiber drauf, hallo, ich, Sissi Metschke, bestätige hiermit, dass meine Freundin Katja Wold geboren und vielleicht Adresse oder sowas noch mit rein, ne? Das und das bekommt, dann liste ich das alles auf, Datum, Halle an der Saale, mein Willi drunter und fertig.
Ganz genau.
Und wo packe ich das hin?
Na, am besten zu deinen Unterlagen, wie zum Beispiel Patientenverfügung.
Wenn ich die habe.
Wenn man die hat. Mhm. Oder vielleicht am besten zu deiner Geburtsurkunde.
Ui, wenn ich die habe.
Respektive Eheurkunde, wenn man verheiratet ist. Also zu solchen Unterlagen kann man das packen, weil die Geburtsurkunde, respektive Eheurkunde, wenn man verheiratet ist, braucht man auf jeden Fall dann später, um die Sterbeurkunde zu beantragen beim Standesamt.
Für alle Menschen, die jetzt gerade in dieser Sekunde wie ich denken, hoppala, wo ist eigentlich meine Geburtsurkunde? Kann man sich auch nochmal jetzt holen irgendwo,
kann
oder?
Kann sich, na, auf jeden Fall beim Geburtsstandesamt.
Beim Geburtsstandesamt?
Genau. Dann bist du ja hier in Halle geboren.
Ja.
Ja, dann kannst du zum Standesamt gehen.
Na, kostet wahrscheinlich wieder Kohle, ne? Und dann sagen die Frau Metschke,
10 Euro Ausstellungsgebühr.
Die sind ein Schussel. Ach so. Ja, okay, das ist ja noch überschaubar. Ey, ich bin so schlecht mit Dokumenten, ne? Ich bin so verschusselt. Ey, ich setze gerade hier dieses komische Grunderwerbs, nee, wie heißt das?
Grundsteuer.
Grundsteuer, das für die Immobilien? Ja, ey, keine Ahnung, wie ich die ganzen Schriebsel zusammenkriegen soll.
Bist du noch nicht durch?
Was? Nein, ich habe noch nicht mal angefangen. Es ist eine Katastrophe.
Ich bin durch, ich hatte aber auch Kopfschmerzen.
Es ist wirklich eine Katastrophe. Ich schiebe sowas sehr gerne vor mir her und hoffe, dass noch irgendwas passiert, dass mir das einfach, dass sich das einfach in Luft auflöst. Also, wir halten noch mal fest zum Thema Testament. Man kann das selber schreiben. Muss es handschriftlich sein oder kann man es auch am Computer machen?
Es muss handschriftlich sein.
Es muss handschriftlich sein. Es muss unterzeichnet sein.
Ja.
Und dann hinterlegt man es irgendwo, wo es auf jeden Fall jemand findet.
Genau.
Also kann ich es auch irgendjemandem geben, irgendeiner Instanz?
Ja, man kann es auf jeden Fall auch bei einem Notar hinterlegen. Ich denke, man kann es sicherlich auch beim Amtsgericht selber hinterlegen. Also dass dir der Vorteil halt beim Notar ist, also der Nachteil ist natürlich, es kostet Geld. Der Vorteil ist, es ist irgendwo fest hinterlegt, da kann auch niemand sagen, ach, wir haben kein Testament gefunden. Und es wird auch in einem Verzeichnis eingespeichert, dass ein Testament hinterlegt ist. Genau.
Wenn du mal gehst, was ist denn das Wertvollste, was von dir bleibt?
Ich musste so schmunzeln, als du gesagt hattest, ich möchte den und den meinen Büchern überschreiben. Ich weiß, dass ich damals, als ich 10 Jahre war und eine schon recht stattliche Lego-Sammlung hatte, wollte ich unbedingt... dass mein bester Kumpel, wenn ich mal sterben sollte, damit habe ich mich wirklich damals auseinandergesetzt.
Als Kind schon? Geil.
Wenn ich mal sterben sollte, dann kriegt der und der mein Lego. Und ich wollte das, ich habe das glaube ich auch schon wirklich mal irgendwo mal aufgeschrieben auf einen Zettel. Was ein Quatsch. Das Wertvollste, was ich hinterlasse, sind meine Kinder.
Ja, okay. Und jetzt ohne so süß zu sein, nein, was ist das ja Wertvollste, was du...
Also, an Materiellem.
Ja, Materielles.
Also auf jeden Fall eine nicht mehr stattliche Lego-Sammlung, die habe ich jetzt wirklich verschenkt. Ich habe unheimlich viele Bücher. Ich würde als Geist zurückkommen, wenn diese Bücher einfach nur, keine Ahnung, weggeworfen werden würden. Das sind sehr viele Bücher und sind sehr schöne Bücher.
Jan Edler, du hast mir erzählt, du hast ein sündhaft wertvolles, teures, olles Schwert von deinem Großvater.
Das habe ich auch, genau, stimmt.
Du willst uns das nur nicht verraten, ich habe dir schon mal erklärt, das ist ein Podcast, wir sind ja wie eine Familie, hau raus. Wir kommen dich nicht beklauen, du kannst das mit uns teilen.
Ich habe, mein Vater hatte damals bei meinem Uropa an der Scheune was stecken sehen. Ach, was ist denn das? Na, das habe ich irgendwann mal gefunden. Man muss dazu sagen, meine Großeltern von der einen Seite, also meine Oma, die kam aus dem Sudetenland, aus Böhmen. Da wurde das anscheinend irgendwo gefunden mal. Das ist ein Säbel, ein Kavalleriesäbel aus dem 18. Jahrhundert. Höchstwahrscheinlich so Zeit Napoleon. Und mein Opa hatte das damals genutzt, um die Tür vom Hühnerstall offen zu halten.
Liebe die Geschichte. Die
ist und mein Vater gut. Hat dann irgendwann gesagt, hier, hast du einen Stock? Ich nehme das Ding mit. Und seitdem hing das in unserem Wohnzimmer. Und ich habe es zum Glück auch gleich jetzt schon weiterbekommen, weil mein Vater wollte es halt nicht mehr haben. Das ist natürlich was Wertvolles auf jeden Fall, aber ich lege da jetzt nicht so. Und das hängt auch bei mir im Wohnzimmer. Aber
okay, ich frage nochmal anders. Hast du ein handschriftliches Testament, wo steht, wer dieses Schwert bekommt?
Nein, aber ich glaube, ich werde das jetzt gleich dann, wenn ich zu Hause bin, machen.
Du hast kein Testament?
Nee, ich habe kein Testament.
Also Jan Edler, du arbeitest seit über 10 Jahren als Bestatter und hast kein Testament?
Fände ich jetzt nicht wichtig. Ich hatte bis jetzt noch nie so viel Güter oder so oder etwas, worüber man sich streiten konnte.
Aber du hast eine Patientenverfügung.
Ich habe eine Patientenverfügung.
Okay, das ist wichtiger als
und
ein Testament.
Und ich habe noch was Besseres. Ich habe noch einen Organspendeausweis.
Oh, das ist auch, wenn wir darüber sprechen, was bleibt, wenn wir mal gehen, dann müssen wir auf jeden Fall auch über Organe reden. Ich habe nämlich gelesen, dass 8.500 Menschen derzeit auf ein Spenderorgan in Deutschland warten und dass die Zahl der Spender um über 8% tatsächlich zurückgegangen ist und alle da ein bisschen besorgt sind. Das geht ganz easy, so einen Organspendeausweis zu machen. Organspende-info.de. Da steht alles da. Man kann es direkt online ausfüllen und herunterladen und man kann wirklich auch alles einzeln anklicken. Ne? Ich habe meine Freundin Josi sagt immer, ihr könnt alles haben, außer meine Augen und meine Haut. Das will ich nicht. Was ist in deinem angekreuzt? Willst du es verraten?
Ich gebe alles.
Gib's alles her, alles. Ne? Nichts anderes hätte ich von dir erwartet,
ja.
Jan Edler.
Nehmt alles. Ja, es ist auf jeden Fall wichtig. Ich hatte mal hier in Halle mit einer Bekannten von mir ein Symposium veranstaltet, da war auch die Deutsche Stiftung Organspende gewesen und es waren auch unter anderem zwei sozusagen ehemalige Patienten dabei, die durch so ein Spenderorgan leben durften und das jetzt auch schon seit mehreren Jahren und es war schon sehr bewegend, die Geschichte zu hören und sicherlich, es gab vor ein paar Jahren mal so einen Skandal darum, diese Bedenken, die wurden nur alle mehr oder weniger aus der Welt geschafft, dass es sozusagen nicht mehr so eine Prioritätenliste gibt. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass man, wenn man die Möglichkeit hat und das für sich selber mit sich ethisch vereinbaren kann, dass man solchen Organspendeausweis ausfüllt, den sich in seinem Portemonnaie legt, am besten gleich zur Krankenkassenkarte. Das heißt, der wird dann auch gleich gefunden, wenn man selber irgendwo aufgefunden wird oder wenn irgendwas passiert. Das ist schon wichtig, sowas.
Was bleibt, wenn wir gehen? Auf jeden Fall bei mir auch ein Haufen Social-Media-Kanäle. Ein Facebook-Kanal, ein Instagram-Kanal. Ein TikTok-Kanal, ich meine, ich versuche. Und auch 1000 Abos, ne? Von Netflix angefangen, was ich alles für Quatsch habe. Du als Bestatter, meldest du das alles für mich ab? Und wenn ja, wie machst du das?
Das ist extrem schwierig. Es gibt durchaus schon Unternehmen, die sich auf sowas spezialisiert haben. Wir Bestatter machen das weniger. Das bleibt dann bei diesen Unternehmen. Die nehmen schon relativ viel Geld dafür. Aber ich denke, es ist wichtig, dass sowas durchgeführt wird. Wir kennen es vielleicht auch schon von aus dem Freundesbekanntenkreis, dass wenn jemand verstorben ist und zum Beispiel eine Facebook-Seite weiter betrieben werden kann durch die Angehörigen und auch dort sozusagen ja beide als Bekundung niedergeschrieben werden können. Vielen hilft das auch, ja.
Aber wie macht ihr das? Also hackt ihr euch da rein oder sucht man dann das Passwort? Ich habe mich das schon ganz oft gefragt.
Also wie gesagt, dadurch, dass wir Bestatter das nicht machen, sondern das spezielle Unternehmen machen. Ich meine, in den meisten Fällen haben ja Angehörige vielleicht eher noch eine Möglichkeit, ein Passwort herauszufinden. Und meistens hat man ja da bis zu drei Möglichkeiten, ne? Sich
was?
Da so reinzuhacken.
Ich habe 1 Million Passwörter. Ihr würdet verrückt werden bei mir.
Okay, als ich verheiratet war, hatte ich ein Berliner Testament.
Und was ist das denn?
Bei einem Berliner Testament setzen sich die Ehegatten gegenseitig in das Erbe ein. Das heißt, meine damalige Frau hätte sozusagen nach meinem Ableben alles geerbt und es wäre nicht erstmal auf die Kinder mit aufgegangen. Und in diesem Testament habe ich auch einen Zettel beigelegt, was meine Passwörter sind. Also meine Passwortkombination. Ich habe 10 Passwortkombinationen und
warte, verrat nicht zu viel, aber heißt das, deine Frau hätte sich theoretisch in dein Instagram einhacken können, als ihr noch zusammen wart?
Ja, das wäre für mich kein Problem gewesen.
Oh, du bist ein krasser Typ.
Wieso?
Niemals würde ich das rausgeben.
Ja, Nein.
Das ist ja wie ins Handy gucken.
Ja, das ist.
Bist du so einer? Machst du sowas?
Ich ins Handy gucken?
Ja, bei deiner Partnerin oder deinem Partner?
Nein. Also, ich mache das nicht.
Guck mich mal an, Jan Edler.
Ich kann dich angucken. Nein, mache ich nicht. Aber ich habe auch kein Problem damit, wenn man mir ins Handy guckt.
Okay, das ist krass. Finde ich, ist absolute mega Privatsphäre. Also nicht, weil da jetzt irgendwas Schlimmes drin ist, sondern weil ich einfach nicht will, dass jemand meine Gedanken liest.
Verstehe ich total. Verstehe ich absolut. Ich habe aber sozusagen auch kein schlechtes Gewissen, was das angeht, weil alles, was sozusagen in diesem Telefon drin ist, kann ich ja meinem Partner schon eigentlich vorher geäußert haben.
Es ist so lustig, wie du denkst, ne? Du denkst die ganze Zeit immer an Fremdgehen oder irgendwas Schlimmes. Du schreibst Gedichte. Du solltest auf jeden Fall dein Telefon auch niemandem zeigen. Also nicht, weil die schlecht sind, sondern weil es doch mega privat ist.
Vielleicht möchte ich ja, dass sie gefunden werden, dass sie mal gelesen werden.
Ja, ey, tatsächlich. Ich bin immer ein bisschen neidisch auf Künstlerinnen und auf Künstler, weil wenn die mal gehen, ne, dann bleibt halt die Kunst. Guck mal, bei Autoren und bei Autorinnen bleibt die Literatur. Bei Wissenschaftlerinnen, da bleiben dann irgendwelche Ideen und Erkenntnisse und wir können damit mehr anfangen und können das weiterverwenden. Von dir bleiben Gedichte vielleicht.
Vielleicht, aber von dir bleibt ja auch so viel. Das ist ja auch schön, ne? Von dir bleiben ja auch Radiomitschnitte, von dir bleiben ja auch
Mitschnitte. Ja, wow, wer will denn meine Radiomitschnitte hören? Ich habe keine Kinder, von mir bleibt gar nichts.
Ach, na, deine Freunde haben dich doch aber...
Ach ja, jetzt kommen wir nicht mit diesem Mann ist erst tot, wenn einen alle vergessen haben Zeug.
Ist aber wirklich so.
Ja, ich glaube das nicht. Also ich habe ein paar schlechte Rap-Songs, die bleiben und ich sag dir was... Bevor ich sterbe, werde ich noch mein Buch zu Ende geschrieben haben. Ein Buch werde ich euch hinterlassen.
Na,
und ich will, dass du das liest, verdammt.
Auf jeden Fall, das kommt mit in meine reichhaltige Buchsammlung, die ich dann vererbe wiederum. Ja, so trägt sich das weiter.
Um das Thema digitaler Nachlass nochmal abzuschließen. Man denkt jetzt auch vielleicht nur, das betrifft die junge Generation. Dem ist aber auch nicht so. Es gibt nämlich sehr, sehr viele, also über 10 Millionen sogenannte, kennst du das Wort Silver Surfer?
Ja.
Also die älteren Leute, die genauso surfen und im Netz unterwegs sind auf den sozialen Medien. Und man kann das kurz machen. Also das Allereinfachste und wahrscheinlich auch das Beste ist ein Bestattungsvorsorgevertrag. Also wo man einfach schon alle Sachen hinterlegt und wo man auch genau sagt, was man wie haben möchte. Ich weiß, man schiebt es immer gerne weg. Und ich habe gerade vorhin zu meinem einen Kollegen auf dem Flur gesagt, ob er sowas hat. Und er so, na, so langsam muss man sich damit mal auseinandersetzen. Ich so, nee, das hat gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie Mitte 30 bin und du irgendwie 50, sondern das muss man eigentlich immer machen, dieser Denkfehler.
Kann immer passieren.
Ja, dass wir immer noch denken, Tod geht nur alte Leute was an. So ein Quatsch. Auch das Stichwort Patientenverfügung. Wir können das gar nicht oft genug sagen. Das ist einfach wichtig, dass man auch für die Familie genau niederschreibt, was man sich wie wünscht, ne? Alles andere ist auch ein bisschen gemein, wenn man die damit so alleine lässt, finde ich.
Das ist richtig, ne? Zumal man ja vorher sozusagen sich schon mal kurz auseinandersetzt mit dem Thema für sich selber, auch anderen seine Wünsche äußert, beziehungsweise die auch darauf vorbereitet. Das ist ja eigentlich auch schon sehr wichtig, dass man mit denjenigen drüber spricht, die dann vielleicht auch in einer Betreuungsvollmacht, in einer eventuellen mit da drin stehen und halt eben auch in einer Bestattungsvorsorge.
Zum Schluss, der Radieschen von unten Filmtipp.
Du hast zwar schon einen Song ausgesucht, aber du darfst auch noch den Filmtipp machen heute. Komm, erzähl.
Das ist toll. Ich habe heute ein bisschen was Nostalgisches mitgebracht. Und zwar
heute mal. Du bist, heute. Ja sonst, bist ja sonst nicht so der nostalgische
sonst
Typ.
Nicht so der nostalgische Typ. Ja, das stimmt. Und zwar der Film My Girl.
Ach Mann.
Es ist ein wirklich schöner Film. Und ich musste mir, also als ich mir so Gedanken gemacht habe, welchen Film ich ganz gerne vorstellen möchte, musste ich mir auch nochmal angucken. Es sind halt Kindheitserinnerungen. Ich fand den klasse. Ich habe mir dann auch nicht auf Deutsch, sondern auf Englisch angeguckt und fand ihn einfach dann sogar noch besser, weil diese ganzen Wortwitze, die kamen super. In der einen Szene, wo Dan Aykroyd gerade an einem Verstorbenen ist und den sozusagen versorgt, steht das kleine Mädchen, die Hauptdarstellerin, in der Tür und singt. Und er sagt, ich präpariere hier gerade meinen Highschool-Lehrer. Nicht singen. Ich habe so gefeiert. Ich fand es so gut. Weil ich eben selber auch manchmal nicht gut, aber trellere, wenn ich jemanden versorge.
Was singst du denn da so? Wenn du jemanden wäschst, meinst du?
Naja, das, was ich gerade höre.
Mit Kopfhörern oder laut im Zimmer?
Na, ist doch kein anderer sonst da.
Also laut?
Ja.
Und ich habe letztens einen Film gesehen mit Denzel Washington, da hat er mit einer Verstorbenen in diesem Waschraum gesprochen. Und ich fand es überhaupt nicht befremdlich, ich fand es irgendwie richtig schön. Ich weiß, das ist jetzt schon ein bisschen weird, aber wir sind ja unter uns und wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Folgen hier alle. Hast du das schon mal gemacht?
Ja, auf jeden Fall. Mache ich meistens. Ich spreche ihnen meistens mit Vor- und Zunahmen an und sage, was haben wir denn jetzt hier so?
Wirklich?
So wie beim Arzt so ein bisschen. Weiß ich nicht. Ja, klar. Und dann gucke ich auch meistens, was die Angehörigen an Kleidung rausgesucht haben. Das macht man ja eigentlich auch für sich selber, um sich selber sozusagen auch runterzubringen. Es ist ja trotzdem eine komische Situation und auch ein komischer Gedanke. Ich bin auch öfters mal rausgegangen und habe mir so gedacht, ja, was soll das jetzt hier?
Krass, ich dachte immer nur, ich denke das in meinem Job, was soll das jetzt hier?
Und ja, da habe ich schon tatsächlich mit denen gesprochen oder singe halt irgendwas.
Wenn du Verstorbene wäscht, ist da immer nur einer mit dir in dem Waschraum oder liegen da manchmal auch mehrere Verstorbene und du bist da drin?
Ja, eigentlich nur einer. Also es ist meistens dann noch ein Kollege oder eine Kollegin dabei, beziehungsweise gibt es halt eben auch Parts, die ich alleine machen kann, genau.
Eine Frage habe ich auch noch mitgebracht, die hat mich letztens jemand gefragt beim Essen. Und zwar, wie schwer das für dich ist, wenn du Verstorbene bekommst, die zum Beispiel aus einem Brand kamen oder so, also die verstümmelt oder zerstört wurden.
aus dem Brand selber habe ich noch niemanden versorgt. Es gab andere Situationen durch äußere Einflüsse oder ich hole da jetzt nicht aus oder zum Beispiel in der Badewanne oder sowas. Das ist schlimm dahingehend, dass ich mir Gedanken mache, was ich jetzt am besten mache. Das heißt, dass ich am besten sozusagen die Situation löse, damit der Verstorbene nochmal oder die Verstorbene nochmal, ich sag mal, bestmöglich für die Angehörigen im Sarg gebettet wird. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand stark von äußeren Einflüssen verstorben ist, dann muss ich ja auch diverse Stellen abdecken oder muss ihn teilweise komplett abdecken, dass es aber so trotzdem noch für die Angehörigen einen Abschied geben kann, wenn die sich das jetzt unbedingt wünschen.
Du meinst abdecken mit Stoff?
Abdecken mit Stoff oder mit Binden, genau. Psychisch ist es für mich kein Problem. Ich denke eher an die Methodik, was mache ich jetzt? Aber das ist vielleicht auch einfach durch dieses langjährige Arbeiten so drin.
Ich kann mir auch vorstellen, dass man ein Stück weit dicht macht für sich selber, um sich zu beschützen. Also
ja,
du dich.
Dann läuft das unterbewusst. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich das brauche, dass dieses Dichtmachen. Also jetzt auch wenn ich irgendwo im Fernsehen irgendwie sowas sehe oder generell bei Feuerwehreinsätzen oder sowas oder bei Suiziden. Ich denke eher an die Methodik, was macht man jetzt?
Wie sind wir eigentlich von My Girl da hingekommen?
Aus der Szene, wie der Dan Aykroyd jemanden wäscht.
Ach so.
Genau. Aber es war sehr weit ausgeholt. Eine Szene fand ich noch besonders bewegend in dem Film, weil wir jetzt gerade zurückkommen. Und zwar als die Hauptdarstellerin, die Vader, weinend zu den Leuten, die um den Macaulay Culkin, der da in dem Film verstirbt. Jetzt spoilere ich ein bisschen, aber...
Hallo, jeder kennt diesen Film.
Vielleicht jeder aus unserem Alter, aber die Jüngeren vielleicht nicht. Aber er ist sehr zu empfehlen.
Definitiv. Für die ist der viel zu langsam geschnitten. Die würden einschlafen schon nach 5 Minuten.
Das stimmt. Sagt ihr halt zu denen, wo seine Brille, er braucht doch seine Brille, sonst sieht er nichts. Und das fand ich sehr berührend und bewegend, weil es mich auch, als ich den jetzt geschaut habe, an diverse Situationen erinnert hat aus meiner Arbeit, wo die auch Leute auch gesagt haben, ja, aber der muss doch, also als sie mir Kleidung mitgegeben haben, ja, da muss doch aber auch die Brille dabei sein oder muss doch auch die bestimmte Kette dabei sein oder, wie du schon sagtest, das Schminken, es muss bestimmt geschminkt sein oder bestimmt riechen. Das ist ja auch dieses, der Geruch, das Olfaktorische ist ja auch für manche sehr wichtig beim Abschied nehmen. Das fand ich eine sehr berührende Szene auf jeden Fall. Deswegen möchte ich euch diesen Film ganz gerne empfehlen.
Ich muss gerade dran denken, wie ich, als mein Opa verstorben war, aus seinem Badschrank sein dunkelblaues, lustiges Nivea-Sprühdeo mitgenommen habe, weil es halt riecht wie mein Opa. Und seine Lederweste habe ich mir mitgenommen. Die ist natürlich viel zu groß. Mein Opa war irgendwie 1,96 Meter oder so. Und dann hatte ich wirklich die erste Zeit, nachdem er verstorben war, immer so eine riesengroße Bikerweste an und habe gerochen nach Nivea-Deo für ja, Man.
Man verbindet da so viel damit, ne? Mhm. Ich habe auch zum Beispiel, wenn ich an meine Oma denke, dann denke ich meistens daran, die hat immer alles mit Palmin gebraten. Also wenn ich Palmin in der Pfanne rieche, dann ist das irgendwie meine Oma, dann denke ich gleich an das Essen, was die gemacht hat. Oh, läuft mit gleiches Wasser im Mund zusammen. Und bei meinem Opa ist es eine ganz bestimmte Form von Zigarettenrauch. Der hat halt immer gequarzt. Und geil, auch das, wenn ich in sein Büro reingekommen bin, das war eigentlich schon immer blau und da hat er auch noch Mittagsschlaf gemacht. Und das war auch was, von meinem Opa habe ich noch einen Stuhl mitgenommen aus dem Haus, als das Haus leer geräumt wurde. Und der Stuhl, da ist dieser Zigaretten, dieser Nikotingeruch so in das Holz reingegangen. Ich musste ihn erstmal eine Weile draußen hinstellen auf dem Balkon, weil es mir zu dolle war. Aber jetzt ist der so leid, der Geruch. Und manchmal, wenn ich mich da drauf setze, dann rieche ich das noch und das, ja, man verbindet so.
Ne? Ist schön. Ja. Es geht übrigens nicht nur mit Gerüchen, das geht auch mit Geräuschen. Meine Großeltern hatten in ihrem Haus eine Holztreppe. Das Haus haben wir ja immer noch. Und diese Holztreppe macht auf jeder Stufe ein anderes Geräusch, wenn man die hochläuft. Und das war das Geräusch, immer wenn meine Oma mich ins Bett gebracht hat, dann weiß ich noch, wie sie mit der Zeit dann immer langsamer, aber diese Stufen so genommen hat und was das für Geräusche gemacht hat. Und ich habe gesagt, egal was wir in diesem Haus erneuern, diese Treppe darf nicht angerührt werden, weil ich liebe diese Geräusche. Das ist meine Oma in dieser Treppe so. Das ist total crazy.
Ja, ich weiß, was du mit der Treppe meinst. Ich habe das so ähnlich auch mit anderen Geräuschen, aber das würde jetzt zu weit gehen, ja.
Songs zum Sterben.
Also heute habe ich mal einen Song mitgebracht. Den kannte ich vorher nicht, den habe ich auf einer Trauerfeier kennengelernt. Und zwar von der Band Silly, das Lied Sonnenblumen. Ah, da muss ich allein, wenn ich jetzt dran denke, kriege ich schon ein bisschen Pipi in den Augen. Es ist ein richtig schönes Lied und ich habe es im Kontext einer Trauerfeier kennengelernt, das Lied. Und es wurde von dem Lebensgefährten für seinen verstorbenen Ehepartner gespielt und es war einfach schön. Ich hatte es mir im Vorfeld ein paar Mal angehört, weil ich auch die Rede gehalten habe. Es gab dann auch noch so einen kleinen Einsatz mit einem Video, was der Angehörige gerne abgespielt werden wollte, beziehungsweise der Angehörige das auch mit dem Verstorbenen schon vorher abgesprochen hatte.
Kannst du mal kurz ansingen? Ich habe den gerade nicht im Ohr.
Oh Gott. Wenn ich Sonnenblumen sehe, muss ich an dich denken.
Ach, danke schön. Also, wenn Sie Jan Edler nicht nur als Trauerredner, sondern auch als Sänger für Ihre Bestattung... Nein, war ein Spaß. Danke, dass du angesungen hast. Sag nochmal, wie es heißt.
Das Lied heißt Sonnenblumen von Silly.
Sonnenblumen von Silly geht auf die Songs zum Sterben Playlist. Ich packe einfach heute auch einen Song drauf. Das ist ja unser Podcast. Wir können hier drauf packen, was wir wollen. Und zwar habe ich einen Song rausgesucht, wenn man mal so richtig weinen möchte. Fix You von Coldplay. Das ist ein Song, den Chris Martin, also der Sänger von Coldplay, damals sehr wahrscheinlich, also ich habe es gelesen, aber ich war natürlich nicht dabei, für Gwyneth Paltrow, also für seine damalige Frau geschrieben hat, als die ihren Papa verloren hatte. Und ich finde, es ist ein Song, dieser Text ist so stark, diese Musik dazu, also wenn man mal so richtig laufen lassen möchte, mal richtig weinen möchte, ein Song über Verlust, Liebe, Halt, Trost und auch Freundschaft, Fix You von Coldplay geht auf die Songs zum Sterben Playlist.
Fragen an den Tod.
Keine Radieschen von unten Folge ohne eure Fragen. Könnt ihr uns jederzeit sehr gerne zukommen lassen über mdrjump.de. Da erreicht ihr uns auch über die Social Media Kanäle, über Instagram und Co. Und heute haben wir die Frage hier rausgefischt.
Hi, ich bin Stefan aus Leipzig und mich würde interessieren, was hat es mit diesen Diamantbestattungen auf sich? Stimmt es, dass man sich als Diamant bestatten lassen kann oder dass man gar die Verstorbenen zu einem Diamant pressen lassen kann?
Die Verstorbenen nicht so richtig gehen lassen, sondern die irgendwie noch bei sich zu tragen, ist, glaube ich, ein Wunsch, den ganz, ganz viele haben. Und die Frage nach diesem Diamanten, ich habe das jetzt schon so oft gehört, Jan. Was hat es damit auf sich?
Also es ist auf jeden Fall möglich, dass man aus der Asche eines Verstorbenen einen Diamanten pressen kann. Ein Teil der Asche wird entnommen. Es gibt ein Unternehmen, zum Beispiel in der Schweiz, die das machen. Das heißt, die Asche wird dahin geschickt vom Bestatter bzw. vom Krematorium aus. Und dann wird in einem Labor wird sozusagen Diamant gezüchtet. Ja, es wird Kohlenstoff dazugegeben, es wird der Diamant gepresst, der Diamant wird später geschliffen, dass er halt so einen schönen Schliff hat. Und ja, fängt ungefähr bei, 1.500 bis 2.000 Euro an nach oben. Und die sind aber auch speziell markiert. Das heißt, diese Diamanten können auch nicht verkauft werden. Das heißt, jeder Juwelier weiß, dass das Diamanten aus der Asche eines Verstorbenen sind.
Aber nicht so einen richtig fetten Klunker, dass die ganze Asche drin ist, sondern eher so einen kleinen, wo nur ein Teil drin ist, oder?
Genau, also die Asche von einem Verstorbenen sind ungefähr 3 Liter, das heißt 3 bis 5 Kilogramm, und man entnimmt da wirklich eine Pinzette.
Warte mal, können wir das mal ganz kurz sacken lassen? Das hat mir noch nie jemand gesagt, wie viel Asche eines Verstorbenen wiegt. 3 Kilo.
Ungefähr 3 bis 5 Kilo, genau.
Boah, das ist schwerer, als ich dachte, ehrlich gesagt.
Okay.
Ist das, wenn du hast es ja, du trägst es ja relativ häufig. Mhm. Wie fühlt sich das an, so eine Urne mit so 3,5 Kilo?
Es fühlt sich nach sehr viel Verantwortung an.
Schöne Antwort. Wie viel wiegt denn ein Medizinball?
Naja.
10 Kilo, oder?
Nee, den gibt es auch als 5-Kilo-Ball.
Aber das ist dann ein schwerer Verstorbener. Hast du schon mal eine 5-Kilo-Urne getragen?
Mhm. Ja, also es gibt Unterschiede. Und ich hatte auch schon eine, ich kann mich auch noch erinnern an meine erste sehr leichte Urne, und ich weiß auch noch, wie die Dame hieß, und das war wirklich ein Gefühl, als ob da wirklich nichts drin war. Und ich habe mich dann nochmal bei meinen Kollegen erkundigt, die haben auch gesagt, das war auch eine sehr betagte Dame, und die war, also die hatte nichts mehr auf den Rippen sozusagen.
Aber darfst du uns den Vornamen verraten? Jetzt sind wir neugierig.
Ja, das ist schon über 10 Jahre her, ich denke, das geht. Die hieß Ilse.
Ilse.
Genau, denken wir nochmal an die Ilse.
Wenn wir da schon sind, Hand aufs Herz und nicht geschwindelt, ist dir so eine Urne auch schon mal runtergepurzelt?
Nein, um Gottes Willen.
Er kann ja passieren. Ich meine, in jedem Job geht was schief. Warum soll im Job des Bestatters nichts schief gehen?
Nee, also ich sag mal, dass man, nein.
Okay, warte. Kennst du jemanden, dem schon mal eine Urne runtergepurzelt ist?
Ja.
Und was macht man dann?
Ich sag mal, dadurch, dass die Asche selber ist in der Aschekapsel, und die Aschekapsel steckt dann sozusagen in dieser Zierurne, nennt sich das. Und es kommt natürlich darauf an, woraus diese Zierurne ist. Wenn die jetzt aus Metall ist, dann hat man vielleicht noch Glück. Wenn die aber aus Keramik ist, dann ist natürlich erstmal die Zierurne kaputt. Wenn aber die Asche statt in einer Aschekapsel in so einem, in einem Säckchen steckt, weil das gibt es eben auch von manchen Krematorien, oder ganz und gar, was es nicht sollte, in gar keinem Säckchen steckt und verstreut ist, dann, oh, ich will es mir gar nicht ausmalen. Also es ist ja nicht nur für einen selbst, der das hat, der die Urne hat fallen lassen, eine sehr schlimme Situation, sondern natürlich für die Angehörigen, die im schlimmsten Fall noch drum rumstehen.
Aber vielleicht sind die Angehörigen nicht dabei, und dann helfe ich dir bei dem Bild, dann kann man es zusammenkehren und da wieder vorsichtig reinfüllen. So eine Säckchen sind viel schlauer. Warum sollte man das in irgendwas anderes verpacken als in Säckchen?
Genau.
Hallo, hier ist Elena. Was passiert eigentlich mit dem Zahngold von Toten, wenn die eingeäschert werden? Bekommt man das dann zurück?
Was denkst du denn, was da passiert?
Also in einem Film würde ich sagen, jemand klaut's und verscherbelt's dann. In echt passiert das bestimmt auch ab und zu, aber es gibt wahrscheinlich auch einen geregelten Ablauf, dass es eigentlich nicht passieren sollte. dass es vielleicht eingeschmolzen wird und gespendet? Nein, wahrscheinlich nicht. Die Familie bekommt es vielleicht zurück.
Es ist fast alles richtig, was du gesagt hast.
Hör auf!
Also erstmal muss man dazu sagen, dass das Zahngold, wenn das an dem Verstorbenen dran ist, gehört das zu dem Verstorbenen selber. Das heißt, es darf nicht entwendet werden, das ist Störung der Totenruhe. Wenn aber der Verstorbene eingeäschert wird, dann gibt es dazu auch jetzt schon mehrere Gerichtsurteile, dass alles, was sozusagen danach übrig bleibt, nicht nur die Asche, sondern auch das, was in der Asche drin ist, alles den Erben gehört. Und das heißt, dass die theoretisch damit machen können, was sie wollen.
Das heißt praktisch, geht jemand dann an die Asche ran und fummelt da das Zahngold raus, was nicht verbrannt wurde?
Nein, hoffentlich.
Wird das mit verbrannt?
Also ich sag mal so, es sind ja Temperaturen über 1000 Grad Celsius.
Es würde einschmelzen.
Es würde einschmelzen und teilweise sicherlich auch einfach verdampfen.
Das bedeutet also, bevor jemand eingeäschert wird, geht jemand an den Verstorbenen ran und fummelt dem das Gold raus?
Nein, es bleiben immer noch Goldpartikel über. Und die Asche wird ja, wenn die unten rauskommt aus dem Ofen, kommt die in eine extra Maschine. Und da werden die überschüssigen Knochen gemahlen. Und da ist auch, und da ist auch ein Magnet drin, der sozusagen diese ganzen metallischen Anteile, wie auch Nägel, künstliche Hüftgelenke und auch Zahngold, alles rausnimmt.
Herzlich willkommen bei dem Podcast, der den Toten mehr in die Mitte der Gesellschaft rückt, wo die Moderatorin da steht und feuchte Hände bekommt. Nicht zu viele Bilder. Krass, Knochen werden. Oh mein Gott.
Na, das Ding ist.
Für Nägel?
Na, Nägel zum Beispiel, wenn du operiert wirst.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Okay, krass.
Ich meine, alles was du ja sozusagen im Körper reinbekommst durch irgendwelche OPs, das muss ja dann noch irgendwo
sein. Okay. Wo ist das Gold? Und wer holt's raus?
Das Gold ist zu einem ganz minimalen Anteil noch dann sozusagen in diesem Extrabehältnis durch den Magneten. Und bei den Krematorien, die ich kenne, die machen es so, dass sie sich vorher das unterschreiben lassen, dass sie darauf hinweisen, dass die sich das unterschreiben lassen, dass dieses Gold gespendet wird. Aber wenn die Angehörigen das jetzt unbedingt wollen würden, könnten die sicherlich auch das erklagen.
Man kann es vorher aber nicht dem Verstorbenen rausnehmen.
Nein, das ist Störung der Totenruhe.
Ach, das sagtest du bereits.
Ich muss dazu was sagen. Ich hatte dazu einen Trauerfall, die waren nicht selber bei mir gewesen, sondern bei einer Kollegin. Und da wollten Angehörige unbedingt das Zahngold haben und haben dann auch gesagt, sie hätten eventuell sogar schon einen Zahnarzt, der das machen würde. Und da habe ich mir gedacht, erstens mal, welcher Zahnarzt macht das?
Oh Gott.
Und zweitens mal, nein. Und es sind manchmal schon wirklich schwierige Gedanken und man kann es sicherlich auch einerseits darauf abwälzen, dass die Menschen vielleicht sehr trauern, aber vielleicht sind sie auch manchmal sehr verrückt, wenn die so eine Wünsche haben.
Was bleibt, wenn wir mal gehen? In manchen Fällen irgendwie sogar das Zahngold des Verstorbenen oder der Verstorbenen, aber in ganz vielen anderen Fällen tolle Erinnerungen, tolle Geschichten, manchmal sogar Gedichte, Songs von ein paar Glücklichen, ein paar Bücher, Ideen, Gedanken, Erfindungen, eine ganze Menge. Vielleicht habt ihr jetzt auch gerade so ein paar Gedanken dazu, was bleibt, wenn ihr mal geht, dann schreibt uns das super gerne. Wir sind jederzeit für euch erreichbar. Wir haben jetzt sogar so einen eigenen Knopf, so einen eigenen Button auf der MDR Jump-Seite. Da steht Fragen an Jan und Sissy. Da geht ihr einfach auf mdrjump.de, Radieschen von unten heißen wir da und da könnt ihr uns direkt eine Nachricht schicken. Das war's schon wieder. Das war die Folge zu Was bleibt, wenn wir gehen. Ich glaube, ich gucke jetzt mal, dass ich das Buch weitergeschrieben bekomme, damit nicht nur schlechte Rap-Songs von mir bleiben, wenn ich mal gehe. Danke, Jan Edler.
Danke, Sissy Metzschke.
Bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Radieschen von unten ist ein Podcast von Produktionsbude. Im Auftrag von MDR Jump.
Ach so, hast du eigentlich Zahngold?
Ich habe keinen Zahngold.
Ich frage für einen Freund, okay.